Wunderschönen guten Morgen, Freunde der gepflegten Spiele. Ich muss ja selber lachen. Ihr hört Insert Moin, ich bin der Manu, bei mir der Micha.
Guten Morgen.
Jetzt erzöge noch nicht so lange.
Ja, ich hatte eine Katze im Gesicht.
Ah ja, Katze im Gesicht. Oh Gott, geht ja gut los. Aber dazu passt ja, dass uns Boris mal wieder zu Besuch ist. Guten Morgen.
Morgen, ich habe keine Katze im Gesicht.
Ja, ist auch gut, besser so. Wir reden heute über Rare Replay Collection. Das ist eine kleine, aber feine Sammlung von 30 Jahre, wie soll man sagen, eine Jubiläumsausgabe würde ich es eigentlich fast nennen, des Entwicklers Rare. Man erinnert sich vielleicht zurück, war mal ein sehr legendäres Entwicklungsstudio, ruft bei heutigen Spielern und Spielerinnen vielleicht nur noch ein Schulterzucken, so Rare, was? Sind doch die von diesem Kinect Adventures, oder? Und manche mögen sich vielleicht noch dran erinnern, dass die diese Xbox-Avatare gemacht haben, aber nach dem Kauf von Microsoft wurde es ja ein bisschen dünn, was Rare so veröffentlicht hat. Aber sie haben eine sehr reichhaltige Geschichte und das wird jetzt zum 30-jährigen Bestehen auch immerhin von Microsoft zelebriert, indem diese wunderschöne Kollektion rauskommt. So, jetzt habe ich lange eingeleitet. Micha, was ist denn für dich, warum hast du dich auf diese Rare Collection gefreut? Was bedeutet dir denn Rare?
Ja, Rare ist geil. gut. Ich muss hier versuchen, die Katze von meinem Eis wegzuhalten. Aber ich finde Rare gut. Ich finde die heutigen Spiele übrigens auch gut. Ich weiß gar nicht, was die heute haben. Also es ist natürlich klar, dass die durch den Kauf der IP und das vor allen Dingen auch, ja, dadurch, dass die so ein bisschen so eingesaugt wurden von den großen, das war übrigens eine Katze, die auf die Couch gesprungen ist, dass die von durch die Einvernehmung durch Microsoft so ein bisschen an, ja, ich will nicht sagen, Identität verloren haben, also weil die Kinect-Titel, das waren ja diese Pseudo-Mii-Avatare und steckt jetzt nicht so viel Rare drin, aber wenn man wirklich ganz fair ist, dann waren diese Kinect-Titel, Kinect Sports eigentlich ganz cool und Kinect Sports Rivals ist ja, glaube ich, auch von Rare, das ist auch ziemlich gut und das Problem ist halt nur, dass die diese alten Rare-Marken, sowas wie Banjo-Kazooie oder Perfect Dark und so.
Ja, oder Donkey Kong halt einfach. Ich meine, die ganzen Sachen, die sie für Nintendo gemacht haben, da kommen wir jetzt ja wahrscheinlich auch gleich dazu, die waren ja natürlich dann erstmal weg. Und auf ein neues Battletoads wartet immer noch jeder.
Ja, Battletoads ist auch ein gutes Beispiel. Oder halt hier Killer Instinct. Ich weiß, das hat Rare jetzt nicht so hundertprozentig mit zu tun. Ne? Ich glaube, das ging ja weiter an einen anderen Entwickler. Genau, gut, also sie haben, das Ding ist, seitdem Rare sehr viel für Microsoft macht und im Prinzip auch intern in-house produziert, sind die Rare-Titel natürlich weg und das ist ein bisschen schade. Sie haben ja dieses Jahr wieder zwei neue Titel angekündigt, die wieder sehr eigenständig aussehen, aber du hast ja gerade schon so ein paar Namen gesagt, also Donkey Kong ist ein sehr großer Klassiker, war super und es gibt ganz viele andere Rare-Titel, an die sich die Leute sehr gerne zurückerinnern und ich finde so eine Sammlung und so eine Compilation, vor allen Dingen, wenn sie so liebevoll aufgemacht hast wie jetzt, hoffe ich, reden wir jetzt gleich drüber, ist einfach ein sehr, sehr schönes Stück Spielgeschichte, also wie so ein fetter Schinken, den man sich dann abschneidet und reinschnuppern kann. Ist wirklich gut. Also ich finde das toll, dass mit solchen Sammlungen, dass Anthologien dieser Art ein bisschen rar geworden sind, ein bisschen rare geworden sind.
Ein bisschen
sind.
Rare, wow.
Weil, also früher gab's die wirklich zuhauf, da gab's dann irgendwie von Namco eine Collection und von EA gab's sogar Collection. Es ist irgendwie ein bisschen schade, dass die so aus der Mode gekommen sind, weil ich finde, das ist immer so ein schönes, dieser Querschnitt durch diese Spielgeschichte durch ist wirklich sehr nett. Und bei der Rare Collection habe ich mich im Besonderen drauf gefreut, weil die nicht gesagt haben, okay, wir hauen jetzt irgendwie so ein paar Uraltschinken raus, die wirklich keine Sau mehr kennt, wie die Starbucks auf dem Super Nintendo gab, sondern es gibt bis zur Xbox 360 und das ist jetzt eigentlich nur ein paar Jahre her. Also das jüngste Spiel ist von 2008 und man bekommt da wirklich einen sehr schönen Querschnitt durch die Geschichte von Rare.
Boris, jetzt sind ja beileibe nicht alle Sachen drauf, die Rare gemacht hat, aber ich glaube, also mit dem, was man für diese Kollektion kriegt, die, glaube ich, auch zu einem relativ günstigen Preis von 30 €, glaube ich, oder so angeboten wird, da ist schon wahnsinnig viel Content enthalten, auch wenn es lang nicht alles ist, was Rare gemacht hat, ja.
Ja, das ist schon fast alles, ne? Also bis auf die Sachen, die halt wohl nicht rauskommen konnten, so wie Donkey Kong,
wegen Lizenzfragen.
Und GoldenEye und sowas ist, glaube ich, schon so ziemlich alles dabei, was man jetzt erwarten könnte. Also mir haben wirklich nur Donkey Kong eigentlich und GoldenEye gefehlt. Und vielleicht noch die, was war das? Diddy Kong Racing gab es ja auch noch. Ja, sind ja auch alles Nintendo-Marken.
Also vielleicht sollten wir das mal kurz abklären, was alles fehlt. Ja. Also es fehlen natürlich diese ganz typischen Nintendo-Marken. Hast ja gerade gesagt, Donkey Kong, Diddy Kong. Sowas wie Mickey Mouse ist auch nicht dabei. Ich glaube, es gab auch mal ein Beetlejuice-Spiel von denen, ne? Habe ich in der Liste gesehen. Das kenne ich jetzt aber selber auch nicht. Also so Lizenzsachen, auch so Portierungen, die sie gemacht haben, da fehlen ein paar Sachen. Von dem, was aber so typisch für Rare ist, da fehlen eigentlich nur Donkey Kong und natürlich GoldenEye, wobei, glaube ich, diese Indizierung gar nicht so das Problem ist, sondern eher die Lizenzfrage, gell?
Ja, ich denke auch die Indizierung, weil Killer Instinct Gold haben sie ja auch vom Index nehmen lassen, damit das da drauf ist. Ja. Also ich nehme an, dass es vorher, also zumindest damals stand es auf dem Index, ich weiß nicht, wann es da runtergeflogen ist, aber auf der Collection ist es ja halt jetzt auch in Deutschland drauf.
Ja. Und wie gefällt dir diese Kollektion? Also ich meine, es gab ja in letzter Zeit ja ein paar Kollektionen, sowas wie die Silent Hill Collection, wo der Micha nur die Augen verdreht hat.
Alter Schwede.
Ja, oder so Sachen, wo die halt einfach unvollständig sind. Aber ich glaube, man kann sich hier echt nicht beschweren über die Auswahl.
Nee, ich finde auch sehr schön, wie es aufgearbeitet ist. Also gar nicht mal so von den Spielen. Da hat sich ja nicht so viel getan. Mhm. Ich glaube, die einzigen, die ein bisschen aufgearbeitet sind, sind quasi die Titel, die für die 360 schon aufgearbeitet wurden, wie Perfect Dark und die Banjo-Spiele. Mhm. Die gab es ja da schon mal als Re-Release einzeln. Aber was sehr cool ist, ist, dass es ziemlich viele Videos gibt. Es gibt, glaube ich, zu jedem Spiel ein Making-of oder zumindest zu relativ vielen. Und das finde ich ziemlich cool. Und was auch sehr schön ist, ist, Rare gibt's ja schon wirklich sehr lange. Die haben ja schon so 8-Bit-Titel und sowas gemacht. Und da haben sie sich überlegt, dass ja niemand mehr diese Spiele eigentlich spielen möchte. Und deswegen haben sie ja dieses Konzept der Snapshots entwickelt.
Genau, wer die NES-Remix-Versionen kennt von der Wii U, der weiß, glaube ich, so ein bisschen, in welche Richtung es geht, gell?
Ja, genau. Das sind also quasi so kleine Schnipsel rausgenommen aus den Titeln. Und dann eben quasi eine Aufgabe muss man dann machen, wie zum Beispiel in, keine Ahnung, in 2 Minuten so und so viele Punkte in Snake, Rattle and Roll erspielen. Und dadurch werden die, glaube ich, auch diese alten Titel, die man vielleicht sonst nicht noch mal anfassen würde oder nur mal kurz, dann doch irgendwie noch mal zugänglich. Vielleicht auch irgendwie für Leute, die damals nicht gespielt haben. Wie zum Beispiel ich auch. Also ich kannte tatsächlich eigentlich auch, das älteste Spiel, was ich kannte, war im Prinzip Battletoads. Mhm.
Also Snake, Rattenroll kannte ich vom Namen, Battletoads auch. Und die ganzen Sachen davor mit diesem komischen Cowboy und mit diesem Schnellboot, das fand ich eine total schöne Herangehensweise. Also das ganze Ding ist ja wie so ein Theater aufgebaut. Und man blättert sich so durch die Spiele chronologisch durch. Und dann habe ich ja auch gedacht, so jetzt diese 8-Bit-Dinger da irgendwie anzuschauen. Aber dann habe ich die Snapshots gemacht. Und das war echt cool gemacht, weil du bekommst immer so einen Stempel, wenn du diese Snapshots erledigst. Du kriegst eigentlich für alles, was du in dieser Collection machst, irgendwie Stempel. Und mit diesen Stempeln schaltest du spielerisch neue Videos frei. Und das ist gleichzeitig nochmal so eine erneute Motivation zu sagen, ich schaue mir jetzt diese alten Spiele wenigstens mal an. Und durch diese Snapshot-Funktion wirst du halt so kurz reingeworfen, hast eine kleine Aufgabe, hast sie erledigt, bekommst aber auch so ein bisschen ein Gefühl dafür, was mit diesem Jetpack zum Beispiel, was das für eine Art von Spiel war, wo man so Fuel sammeln muss, um dann so eine Rakete zu launchen. Und wenn ich das richtig verstanden habe, haben sie ja quasi durch dieses Art Remix so neue Spielmodi in diese 8-Bit-Geschichten eingebaut, oder? Oder so einzelne Phasen aus den Spielen quasi mit neuen Zielen gesetzt. Also so wie sie in diesen Snapshots auftauchen, solche Ziele gab es ja im Grundspiel nicht unbedingt immer. Also sammle in einer Minute 50.000 Punkte mit diesem Chatbot oder sowas. Sowas gab es ja nicht.
Genau, die Ziele sind teilweise auch so, dass sie in dem Spiel gar nicht. Ja. Also die Punkte waren ja schon immer relevant, dass sie jetzt mit dem Zeitlimit versehen haben, sind ist da der Unterschied dann. Aber teilweise sind es eben auch Sachen, die vorher eben quasi keinen Sinn gemacht hätten. Irgendwie gibt es bei dem Saberwolf irgendwie so Sachen, finde irgendwelche Sachen oder laufe so und so viel Screens ab in einer bestimmten Zeit. Und das sind ja Ziele gewesen, die quasi keinen Sinn gemacht hätten.
Nee, genau.
Vor den Snapshots.
Sammle alle Sterne in einer Runde RC Pro M oder solche Geschichten, genau. Micha, kanntest du denn diese alten 8-Bit-Schinken oder waren die für dich auch neu?
Ich kannte eigentlich nur Snake Rattler.
Der Name ist geil, oder?
Also das Ding mit der Schlange und ich kannte Battletoads. Mhm. Und ehrlich, ich bin ganz ehrlich, diese ganzen anderen Sachen, AC Pro-Am und dieses Ding mit dem Wizard, also mit dem Zauberer, mhm, und kann sich nicht
kurz. Die sind auch nicht mehr richtig gut spielbar, finde ich.
Fand ich extrem ungeil. Also Saberwolf war mir doch ein Begriff, weil davon gibt es eine GBA-Version. Wo mich sehr gewundert hat, dass sie diese GBA-Version nicht genommen haben, weil die GBA-Version ist wirklich cool und auch heute noch sehr gut spielbar, aber diese Uralt-Fassung auf irgendwelchen alten Computern, nee, überhaupt nicht. Also das hat mir keinen Spaß gemacht. Also ich muss, Snake Rattle und Roll hat mir sehr viel Spaß gemacht, das ist immer noch ziemlich cool, das ist so ein Geschicklichkeitsspiel aus der isometrischen Perspektive, macht richtig Bock und Battletoads rockt immer noch. Also das, was sie da teilweise auch für coole Sachen hingekriegt haben für den NES, also da gibt's,
der Style ist auch einfach geil von
Battletoads. Der Style ist super witzig, also es ist ganz offensichtlich eine Turtles-Hommage, ganz, ganz klar daran orientiert, nur dass es halt diesmal Riesenkröten sind, die allen anderen die Fresse wundschlagen und die haben halt so coole Sachen wie Perspektivenwechsel zum Beispiel drin. Also
ja, dann, oder dann dass sie so einen Kinnhaken geben und dann klatscht es halt diesen Gegner irgendwie so, ja, dir an den Bildschirm so.
Hat halt auch für einen NES-Spiel auch überraschend, ja, viele Animationen und so. Es war schon ziemlich cool.
Aber ich war erschrocken, wie viel besser das Battletoads Arcade aussieht.
Boah! Das ist richtig geil. Oder? Das habe ich auch noch nie gespielt. Also ich habe nur davon gehört, dass es diese Arcade-Version gibt. Ich habe die jetzt zum ersten Mal in dieser Rare. Die rockt derb. Die macht richtig Bock. Und das ist wirklich auch so ein Spiel, das kann man ja auch tatsächlich mit mehreren Leuten spielen, wenn ich das richtig gesehen habe. Ich einsam und allein, nachts, habe natürlich allein auf der Couch gespielt, hat trotzdem riesen Spaß gemacht, weil super übertrieben, es ist noch übertriebener als das normale Battletoads, also wo die richtig verzerrte Animation. Also es ist ja so, dass wenn du zum Beispiel trittst, dass dann der Stiefel so comic-mäßig dick wird und der wird so richtig dick. Der nimmt so irgendwie ein Sechstel des Bildschirms ein und hier hast du auch mal Blut und es wird alles ein bisschen brutaler, ein bisschen mehr visceral, so richtig geil. Also das ging richtig ab. Das ist eins der älteren Spiele, die ich auch tatsächlich noch gerne gespielt habe. Aber so, also AC Pro-Am ist so ein Rennspiel, isometrische Sicht, langweilig, davon gibt es einen zweiten Teil, langweilig. Es gibt so ein Slalom-Ski-Spiel, langweilig. Irgendwie dieses Wizard-Ding, langweilig. Also irgendwie ab bis zu Battletoads, finde ich so, bis zu diesen Nintendo 64-Spielen.
Da hatten sie noch nicht so einen richtigen Stil, merkt man irgendwie auch.
Ist auch irgendwie nicht so cool. Also ich finde, das sind so Jetpack Refueled gibt's ja auch, sogar in der Neuauflage und als alte Version. Das finde ich sowohl in der Neuauflage als auch in der alten Fassung ziemlich scheiße. Und ich weiß nicht, ich finde, die hätten sie vielleicht irgendwas anderes finden können oder so. Ab dann wird's aber richtig cool. Also dann wird das durch die Bank nur empfehlenswert. Und ich kann nur mit diesen ganzen alten Sachen wirklich nicht so einfach. Das liegt nicht daran, dass ich alte Sachen nicht mag. Im Gegenteil. Wie gesagt, Snake Rattle ist super. Und ich mag auch viele ältere Spiele. Ich
aber es ist toll, dass es einfach auf dieser Sammlung mit da drauf
ist. Es ist aus historischen Gründen ist es eigentlich ganz cool. Sicherlich auch die Anfänge von Rare, deswegen bin ich mir sicher, dass diese ersten Sachen ja auch da sein müssen, aber also mehr als diese Snapshots halte ich auch nicht aus.
Ich habe mich dann mal probiert, weil ich dachte, geil, Killer Instinct, das hat ja so einen Ruf auch, also weil es bei uns halt auch immer so das bisschen verruchen hatte. Man hatte immer so das Gefühl, so Mortal Kombat und Killer Instinct, das sind so die zwei bösen Spiele damals gewesen. Ich habe Killer Instinct mal probiert und es steuert sich ja ganz schön furchtbar, Boris. Also so was man jetzt mit diesem neuen Killer Instinct, da hat man ja so das Gefühl, geil, sowas früher auch. Aber ich glaube, das ist echt eine Kunst, gell? Bei solchen Spielen, die einen alten, schweren, traditionellen Namen haben, die so viel Nostalgie mitbringen, dass man da heute, wie bei Star Fox zum Beispiel, dass man heutzutage so das Gefühl hat, das sah doch damals schon so geil aus und dann spielt man dieses Killer Instinct Gold nochmal und denkt sich, okay, habe ich doch ein bisschen anders in Erinnerung gehabt.
Ja, man muss den in die Settings mal gehen und die Geschwindigkeit hochdrehen, sonst macht das wirklich gar keinen Spaß. Weil nämlich, das war aber damals auch schon so, dass so, wie es ausgeliefert kommt in der normalen Geschwindigkeit, da ist es irgendwie ziemlich lahm. Wenn man dann aber diese Ultra-Geschwindigkeit einstellt, dann ist es schon noch ganz cool. Aber du hast schon recht, also ich hatte ja auch so den Eindruck bei dem Killer Instinct für die Xbox One, das ist doch genau das, sie haben so ein bisschen die Optik besser gemacht, aber sonst ist das doch genau das gleiche Spiel. Und wenn man das dann nochmal spielt, war das dann doch deutlich hakliger noch von der Steuerung her und so.
Ja, okay, stimme ich zu. Killer Instinct, ich auch. Ich habe auch gedacht, boah, geil, fettes Game, ist bestimmt wie das neue, nur Retro. Und ey, das, boah, furchtbar. Also, was am furchtbarsten fand ich den Sound, weil der war einfach nur schrecklich. Und man muss halt wirklich da eine Lanze für die alten Klassiker wie Mortal Kombat oder so brechen. Also zum Beispiel die Super Nintendo Version. Ja, oder Street Fighter 2, die sind auch heute noch richtig geil spielbar. Killer Instinct nicht. Nee. Also, ich weiß nicht, es tut mir ein bisschen weh. Fans werden bluten, aber ich glaube, die neue Version ist wirklich deutlich besser und,
Fans werden bluten, alle anderen spielen Probe.
Also insofern, das hat mich auch ein bisschen geschockt, dass das so leiden muss. Also, am schlimmsten fand ich auch, dass sie dann bei den Frauencharakteren im Prinzip immer dasselbe Gesicht genommen haben, nur so die Augenfarbe oder so verändert wurde. Ist euch das aufgefallen? Also man sieht dann, manchmal kämpft man dann gegen zwei Frauenfiguren irgendwie, also sind dann Gegner und dann sind im Prinzip nur die Frisuren ausgetauscht, aber die Gesichtsform ist exakt dieselbe.
Das ist aber bei mehreren Kämpfern so, da sind einige gleich, also auch wenn die vielleicht optisch ein bisschen unterschiedlicher sind, also ich glaube es gibt da immer so zwei Kämpfer, die eigentlich immer gleich sind, auch von den Moves her und so sind die sehr, sehr ähnlich, also, aber das war ja bei Street Fighter auch nicht anders.
Ja, eben.
Ne, aber,
Ich sag nur Wolken und Büsche bei Mario. Das sind auch die gleichen Sprites. Aber kommen wir mal zu den geilen Sachen. Also ich meine, das klingt jetzt so negativ. Im Gegenteil, das ist ja wirklich schön, dass man, 30 Spiele oder so sind es, glaube ich, insgesamt, gell? Einfach so dieses 30-jährige Jubiläum für 30 Euro, das ist schon echt ein Wahnsinns-Package. Und wie gesagt, da sind allein 2-3 Spiele drauf, für die alleine, würde man schon sagen, ist 30 Euro mehr als fair. Deswegen das alles als Bonus sehen, mal reinzugucken, mal zurückerinnern, wenn man die Sachen damals nicht gesehen hat, ist es ein toller Blick zurück in die Geschichte. Aber es sind so viele tolle Sachen drauf. Wir könnten, glaube ich, eine ganze Woche durchpodcasten, jeweils, wenn wir nur einzelne Spiele rausnehmen. Mhm. Was war denn das Erste, was ihr gespielt habt? Bei mir war das, ich habe die Kollektion rein und wusste sofort, ich will als allererstes Blast Corps spielen, weil Blast Corps habe ich geliebt. Boris, ich glaube, dir war es genauso. Jetzt haben wir auf der Gamescom schon
besprochen. Ja, selbstverständlich. Was sonst? Ja.
Was sonst, natürlich.
Das, ein großartiges Spiel. Das braucht auch unbedingt einen Nachfolger.
Dringend, ja.
Würde ich sagen, ja. Seit Jahren eigentlich schon.
Ja. Erzähl mal kurz Blast Corps in zwei Sätzen.
Blast Corps in zwei Sätzen. Ja, im Prinzip Draufsicht. Es fährt ein Atomlaster oder sowas durch die Gegend. Der Fahrer ist aber, nee, da gibt's glaube ich keinen Fahrer oder sowas. Ich weiß gar nicht genau, was die Story ist, warum der einfach nur geradeaus fahren kann. Aber auf jeden Fall kann der eben nur geradeaus fahren und wenn der halt in ein Haus oder in ein Haus fährt, dann ist halt Super-GAU und deswegen ist diese Blast-Corps unterwegs.
Chor eigentlich, Entschuldigung, ich spreche immer falsch aus.
Blast-Corps,
natürlich.
ist diese Truppe halt unterwegs, um den Weg freizuräumen für diesen Laster, damit es nicht zum Super-GAU kommt.
Ja, und das ist so ein geiles Spielprinzip. Und man fährt einfach nur mit einem Bulldozer, fährt man einfach nur über Häuser und macht sie dem Erdboden gleich und kann kleine Sonderaufgaben erledigen. Man hat verschiedene Gefährte, man kann dann auch in so einen Raketen-Moped irgendwie umsteigen und je nach Map eben dann Raketen schießen. Es gibt auch so einen Zerstörungslaster, der zur Seite so Metallplatten rausschleudert, um dann alles dem Erdboden gleich zu machen. Und ich weiß gar nicht, da gibt's noch ein paar verschiedene Gefährte irgendwie, gell?
Es gibt noch ein paar Mechs und genau. Aber das Coole an dem Spiel ist, dass es eigentlich eine ganz lustige Mischung ist zwischen so ein bisschen Puzzler und vielen Explosionen.
Ja,
genau. Also man muss ja schon immer, man steht sehr unter Zeitdruck und man muss dann doch zumindest in den späteren Leveln doch auch sehr genau wissen, wo man jetzt was machen muss, damit man es halt in der Zeit schafft, diesen Weg auch freizuräumen. Mhm. Teilweise kommt dann eben noch ins Spiel, dass da irgendwie noch so ein Zug ist und man muss erst sein Gefährt auf diesen Zug laden und muss dann das irgendwo hinbringen. Dann macht man da was, dann muss man halt noch irgendwo hin. Und
man muss auch sehr geschickt dann die Fahrzeuge wechseln, weil mit dem Raketenschuss-Ding kannst du dann bestimmte Sachen schneller wegräumen, hast aber dann nicht mehr genug Munition, dann musst du wieder umsteigen auf das andere und so weiter und so fort.
Ja. Genau, und dann gibt's ja auch noch allen möglichen Kram zum quasi für die Langzeitmotivation, dann alles zu zerstören, bestimmte Sachen noch zu finden, zusätzliche Fahrzeuge zu finden.
Menschen zu retten, genau.
Genau, also sehr geil. Sehr, sehr cooles Spiel und halt sehr einzigartig, würde ich sagen.
Ja, ist sowas fast noch nie wieder irgendwie eine der Form gesehen. Ich finde, das könnte man auch wunderbar fürs iOS irgendwie, fürs Tablet irgendwie umsetzen, so eine Art von Spiel. Und es ist, finde ich, einerseits von der Spielmechanik ist es total gut gealtert. Also man kann das auch heute noch spielen und wahnsinnig Spaß haben. Aber optisch sah das halt auf dem N64 schon damals, ehrlich gesagt, nicht besonders gut aus. Wenn man das Spiel heute anschaut, man hat das Gefühl, die Texturen haben vergessen zu laden. Ja, also man schaut auf so einen Matschbrei runter und es ist alles so sehr klobig. Aber die Häuser haben auch keinerlei Details oder so. Man fährt mit diesem Bulldozer, das ist so ein gelbes Irgendwas, fährt man über diese Karte und es ist alles nur noch rot, matschig durch die Explosionen, aber es sieht nicht sehr hübsch aus.
Wobei die Explosionen, glaube ich, damals schon noch ganz cool waren auch. Ja, ich glaube, deswegen sieht auch der Rest des Spiels nicht so toll aus, weil man sich auf die konzentriert hat. Aber es ist jetzt nicht so schlimm, dass man es nicht spielen mag. Also
ich sage ja, der Spielspaß ist höher, als dass man sich davor ekelt. Ja, ja.
Ja, ja. Also ich weiß nicht, würde mich da jetzt auch nicht ekeln. Es sieht halt relativ doch ein bisschen altbacken aus, aber es ist jetzt nicht so PS1 Augenkrebs.
Es ist halt N64. Man erkennt halt im ersten Blick, das ist N64-Grafik.
Ja, das stimmt.
Großartig. Also ich bin da ganz bei dir. Da muss dringend mal ein Nachfolger her. Und ich glaube, man könnte es auch mit deutlich mehr Ironie noch auch sehr gut wieder verpacken und in Szene setzen.
Mit so. Ja, dass niemand auf die Idee gekommen ist, mal auf die Reifen zu schießen, ne? Von dem Laster.
Ja, aber der soll doch sein Ziel erreichen. Der soll ja irgendwo
soll
hin.
Soll er das?
Ich habe immer so verstanden, man muss den irgendwie aufhalten, aber das Spiel ist super.
Nee, aufhalten. Du sollst ihn ja nicht aufhalten, dann explodiert ja alles.
Ja. Ja.
Die Story ist nicht ganz so ausgefallen.
Aber großartig auf jeden Fall. Bleiben wir doch mal chronologisch. Was ich dann quasi versucht habe, neu zu entdecken, weil ich es damals gar nicht mitgekriegt habe, war Jet Force Gemini. Mhm. Das hat mir nichts gesagt und ich habe aber auf Twitter so gehört, dass sich manche auf dieser Kollektion darauf sehr gefreut haben, das wieder zu spielen, weil sie da schöne Erinnerungen dran haben. Habt ihr da irgendeinen Bezug dazu? Ich habe das gespielt oder ich habe es versucht. Erstmal musste ich dann mich irgendwie überhaupt erstmal zurechtfinden, weil die Steuerung war komplett auf dieses N64 ein Analogstick-Gamepad ausgelegt und das war mit dem neuen Controller eine absolute Katastrophe. Dann gab es irgendwie einen Patch, dann konnte man den neuen, quasi eine moderne Controller-Belegung aktivieren, aber so richtig gut fand ich es dann auch nicht. Also ich glaube, das lebte allein von der Nostalgie.
Nein, das ist super.
Genau,
das ist ein schönes genauso. Spiel. Das ist ja, also stimmt, also zwei Dinge stimmen. Erstens ist mit der Steuerung der Patch mal dringend nötig, weil ich habe genau dasselbe Problem gehabt wie du. Ich konnte damals schon auf dem N64 kaum Ego-Shooter spielen. Ich war so schlecht in GoldenEye. Ich war so schlecht in Perfect Dark. Furchtbar, habe ich über die Jahre auch nie auf die Reihe gekriegt. Deswegen bin ich immer sehr froh, dass es diese Dual-Stick-Portierung gibt. Und erst mit der neuen Steuerung konnte ich spielen. Der zweite Downer ist, was extrem merkwürdig ist, das ganze Spiel ist eigentlich nicht in Widescreen. Also komischerweise sind die Zwischensequenzen alle im Breitbild und füllen den kompletten Schirm aus, aber sobald du dann ins Spiel kommst, ist es dann irgendwie Vollbild. Und ich weiß nicht, also wieso.
4:3 meinst du?
4:3, genau. Es ist irgendwie seltsam. Ich dachte, sie müssen einfach nur das Bild erweitern, aber wahrscheinlich hat es da irgendwie doch Probleme gegeben, technische. Vielleicht rendert die Engine nicht so weit, was weiß ich, keine Ahnung. Aber davon abgesehen, ist ein tolles Spiel. Ist sehr fantasiereich.
Ich konnte nicht zielen. Also vom Setting und von dem Charakterdesign fand ich es irgendwie sehr anspruchsvoll, ansprechend. Aber das Zielen fand ich eine Katastrophe mit dem.
Gewöhn dich dran. Das ist wirklich super. Also es ist wirklich ist eine schöne Welt. Also das Tolle an Jet Force Gemini ist so dieses Science-Fiction-Universum, was sie aufgebaut haben. Und das Coole ist auch, dass jede Figur eigene Fähigkeiten hat. Und das hat so ein richtig schönes Nintendo 64 Adventure Flair. Irgendwie, das kann ich jetzt schwer beschreiben. Es hat irgendwie so, vom Design ist es eigentlich am nächsten an Cameo dran, wenn man so möchte. Das ist so, da sind so ein paar Prinzipien drin, die sie dann später in Cameo aufgegriffen und ein bisschen verfeinert haben. Aber im Prinzip ist es relativ ähnlich, dass du Figuren hast, die eigene Fähigkeiten haben, dass du bestimmte Sachen in der Umgebung erst so entdecken musst und so. Und wenn einem so, das ist Banjo-Kazooie auch so von diesem Zelda-Gameplay ein bisschen gefallen hat, dann ist Jet Force Gemini, es geht in so eine ähnliche Richtung, nur mit mehr Ballerei. Mhm. Ist eigentlich dasselbe in Grün. Super, macht so viel Spaß. Also ich habe das auch erst spät entdeckt, ich habe das auch erst später gekauft und habe mich immer gewundert, dass sie nie eine Neuauflage davon gemacht haben. Ich finde, das hätte es auf jeden Fall verdient, weil
vom Universum auf jeden Fall.
Ja, von Universum auf jeden Fall. Und es hat auch so einen leichten Star Fox Vibe, muss man sagen. Kann man auch nicht leugnen.
Nö, vor allen Dingen die Musik. Durchaus Absicht auch.
Ja, auch die Musik erinnert durchaus da dran. So, aber so, wenn man Star Fox Adventures mag, dann mag man auch Jet Force Gemini. Es geht durchaus, schlägt durchaus in dieselbe Kerbe.
Die Sache mit dem Bildformat war aber, glaube ich, damals auch so, wenn ich mich recht entsinne, dass das nämlich aus irgendeinem Grunde auch in 4:3 beziehungsweise dass es Balken hatte in den Zwischensequenzen, dass die dann quasi widescreenig
waren. Damit es Kino-Feeling vielleicht
hat. Wahrscheinlich, ja.
Und dann haben sie jetzt auf 16:9 hochgezogen, wahrscheinlich.
Ja, ich glaube, irgendwie sowas war da damals auch.
Das kann sein. Aber daran merkt man auch, dass sie recht wenig gemacht haben an den Sachen. Also die N64-Sachen haben, das höchste der Gefühle ist, dass du halt im Menü sagen kannst, zum Beispiel Rahmen ausblenden oder ein bisschen was an der Steuerung ändern kannst. Aber die Dinger sehen schon noch so aus, wie sie früher aussahen. Du hast halt nur einfach jetzt diese hochauflösenden Fernseher. Das macht schon viel aus, finde ich. Also manche Spiele gewinnen dadurch auch ein bisschen. Also ich finde gerade bei Jet Force Gemini oder eben auch bei Conker, finde ich, die Texturen sieht man dadurch klarer und die Modelle sind auch irgendwie so, wie man sie gar nicht in Erinnerung hat. Also es fehlt so dieses grisselige Röhrenmonitor-Feeling, gell? Aber ich habe neulich Conker erst wieder original auf dem N64 angeguckt. Und das kannst du dir ja fast nicht mehr geben. Also so ein N64 auf einem TFT, das passt irgendwie gar nicht zusammen. Deswegen finde ich das jetzt auf dieser Kollektion eigentlich ganz ganz sinnvoll. Diese Portierungen, diese Emulationen. Mhm. Ja, da wären wir auch schon bei Conker. Also das war, glaube ich, für mich so das, wo ich mich am meisten drauf gefreut habe, weil ich Conker damals nicht auf dem N64 hatte. Und ich habe es neulich beim Konrad, der hier auch ab und zu Gast ist, mal angespielt, auch wie gesagt auf dem TFD. Und das war absolut grausam von der Optik, sich das anzutun. Ich habe mir dann überlegt, ob ich mir dieses Conker Reloaded, also Conker's Bad Fur Day Reloaded, was ja dann für die 360 noch mal rauskam, hole. Aber da wurde mir oft abgeraten, weil A, war klar, das kommt diese Replay Collection. Und B, ist diese Reloaded-Version ja auch so ein bisschen abgespeckt und entschärft. Worden.
Da muss ich direkt mal reingrätschen. Mhm. Also was stimmt, ist, dass die Xbox-Version entschärft worden ist. Und ist auch schade. Weil, also ich habe Conker jetzt dann auch nochmal in der Rare Collection angespielt und mich kaputt gelacht. Mhm. Das ist so lustig. Das ist so ein wirklich, wirklich extrem unverschämtes, aber deshalb unglaublich geiles Spiel. Da wird so viel geflucht und es geht so derart unter die Gürtellinie, das ist voll geil. Also man sitzt da und kann nicht mehr vor Lachen, wenn man so den South Park Humor so mag. Und
ja, oder damals eher so Tex Avery, finde ich. So Tex Avery genau. Als Spiel.
Super geiles Ding. Also nur empfehlenswert, aber, und das große aber ist, also selbst in dieser Replay-Version, wo ja die Auflösung schon ein bisschen hochgeschraubt ist und wo einige Sachen, Innovationen, so Glättung und so schon drin sind, finde ich, hat sich das technisch nicht besonders gut gehalten. Mhm. Allen voran die Sprachsamples, die mussten ja damals irgendwie...
Das ist eine Katastrophe.
Ja, die mussten ja damals irgendwie aufs Modul passen. Ja. Und das ist so ein bisschen... sie haben es natürlich hingekriegt, sie haben auch ein großes Modul genommen, zwar nicht das größte hatte damals Resident Evil 2, da haben sie es echt geschafft, Resident Evil 2 auch komplett auf den Nintendo 64-Modul zu kriegen. Andere Story, aber krass. Aber hier, Conker war eins der größten Module, braucht es ja auch irgendwie dieses Add-on-Pack, wenn ich mich
deswegen habe ich es so. Damals nicht gehabt, glaube ich.
Ja, und das Ding ist, das war damals cool, aber heute diesen kratzigen Sound, uncool. Und deswegen, man kann kaum verstehen, was die Leute sagen. Mhm. Man ist eigentlich sehr, 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 sehr froh darüber, dass da diese kleinen Sprechblasen drin sind. Das ist der erste Dämpfer. Also es klingt ja auch wirklich gedämpft, deswegen darf man das durchaus wörtlich nehmen. Und der zweite ist, optisch ist das Ganze sehr schlecht gealtert. Also unheimlich. Ja,
es ist halt alles, was so 3D ist. Es ist halt extrem eckig so von den Polygonen. Ja. Sehr wenig Polygone und ich finde, man merkt halt dadurch, optisch fände ich es jetzt gar nicht so schlimm. Also ich meine, dieser Troll zum Beispiel, der da am Anfang auf der Brücke sitzt, da kann man ja wirklich die Dreiecke zählen.
Ja.
Aber ich finde es gar nicht so dramatisch, aber was mich halt extrem stört, dass du stellenweise irgendwie auch an Plattformen vorbeihüpfst, weil da irgendwie mal eine Kante dazwischen ist, dann bin ich da durchgefallen und ich finde, mir fehlt so ein bisschen die Übersicht stellenweise, weil du die Kamera ja auch so ganz minimal nur drehen kannst und nicht rauszoomen kannst. Und ich glaube, das ist bei der 360-Version deutlich besser, ne?
Ja, richtig, genau. Nicht 360 für die Xbox
One. Xbox
One, aber ist, glaube ich, meines Wissens 360-kompatibel. Ich finde es auch ein bisschen schade, dass die beiden
nicht dabei ist, gell?
Ja, richtig. Ja. Also man hätte es auswählen können. Es ist geil, diesen Klassiker zu haben, unzensiert, mit allen Schweinereien.
Gerade bei dem Scheißehaufen.
Ja, super geil. So, ja. Ey, das ist schon cool, dass es drin ist. Für die Puristen sollte man es, also weil es ist ja streng genommen auch nur eine Nintendo 64-ROM, die passt immer locker flockig. Mhm. Die kann man ja heute per E-Mail verschicken. Und aber die Xbox-Version, die ist einfach technisch natürlich auf einem höheren Niveau. Und da mögen zwar viele Sachen zensiert sein, Schmutzig und dreckig ist das Spiel trotzdem immer noch, das neue Conker. Und wirklich, also die technische, das Technische, das überwiegt ein bisschen. Man kann es wirklich sehr viel besser spielen und es ist sehr viel, ja, auch technisch sehr viel besser.
Ich verstehe auch nicht, warum sie nicht sowas gemacht haben wie bei der Monkey Island-Geschichte, dass du quasi zwischen diesen, also du spielst und du kannst zwischen diesen zwei Versionen hin und her schalten.
Ja, wie bei Halo, ne?
Ja, das wäre großartig gewesen. Wäre wahrscheinlich ein technischer Aufwand auch gewesen. Aber zumindest beide Versionen draufzupacken, hätte ich echt toll gefunden, dass man einfach beides mal sieht. Naja. Also das ist das, was mir am ehesten fehlt. Aber trotzdem, es ist vom Humor her und von der Art, wie dieses Spiel mit diesen Plattform-Tropes und Klischees umgeht, immer noch sehr, sehr, sehr zu empfehlen, das zu spielen. Und auch dieses Durchbrechen der vierten Wand und dieser schweinische Humor. Und es ist einfach großartig. Also sowas gab es zu der Zeit nicht und ist auch heute noch schwer zu finden, wenn du nicht gerade South Park guckst.
Mach mal so ein Kontrastprogramm zu Banjo-Kazooie irgendwie, was ich übrigens früher nicht gespielt habe, habe ich jetzt zum ersten Mal auf der Rare Collection gespielt. Boah, habe ich Karies gekriegt. Das ist mir zu süß.
Oh, das habe ich geliebt.
Ja, ja, also ich weiß, dass es sehr viele Fans hat. Ich will auch gar nicht, ich sage auch gar nicht so schlecht, das im Gegenteil, es ist wirklich ein sehr cooles Spiel. Boah, aber ich konnte mein Karies auf den Zähnen wirklich wachsen fühlen. So süß und knuffig ist das Spiel. Weil sie ja auch die Stimmen so wah, wah, wah. Und du merkst irgendwie schon, dass die bei Conker so ein bisschen das Kontrastprogramm fahren wollten, weil das ist so ein versauter Sack, dieser Conker. Der säuft und trinkt und ist nur, also super. Fand ich total gut. Und
ich finde es auch so schön, Conker ist auch so schön ehrlich. Du kriegst als Belohnung für eine erledigte Aufgabe, kriegst du halt einfach ein Bündel Geld. Der Bündel Geld hat zwar trotzdem noch Augen und versucht wegzuhüpfen, aber Conker kriegt dann halt diese Comic-Augen wie Dagobert Duck und freut sich, dass er Cash Prizes gewinnt und es ist so großartig und auch immer so, die Charaktere überraschen dich auch. Diese Biene zum Beispiel ganz am Anfang, ja, so als konkretes Beispiel, die dich da so voll säuselst und dann erledigst du eine Aufgabe für die und dann ballert die halt einfach die Wespen mit so einer MG-Station über den Haufen. Und solche Momente gibt's halt nonstop und ganz viel Popkultur-Anspielungen, wie relativ spät dann diese Matrix-Geschichte und so weiter, wo du dann denkst, ja geil, Conker gab's schon, als es Matrix gab.
Ist verrückt.
Das habe ich dann auch gedacht. So, ich hatte irgendwie das Gefühl, Conker ist viel älter, aber das kam ja erst 2001.
Matrix kam 96 ins Kino.
Ja, und Conker war ja 2000 irgendwas, gell?
Ja, das kam deutlich später. Schon krass.
Das Witzige im Vergleich zu Banjo ist ja, dass Conker ursprünglich auch das sah so ähnlich aus wie ein weiterer Banjo-Teil eigentlich. Das war ja, ursprünglich war das ein ganz normales Jump'n'Run, was halt auch so aussah. Und dann haben sie es irgendwann mal, das wurde ein paar Mal verschoben und auf einmal war es dann halt dieses Bad Fur Day.
Sehr cool, sehr cool. Sehr
witzig. Auf jeden Fall.
Ja, Boris, pick doch du mal nochmal ein Spiel raus. Ich habe eine schöne Überleitung. Es war ja nicht alles schlecht von Rare, nachdem sie zu Microsoft sind. Punkt, 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 oder?
Ja, das ist eine sehr gute Überleitung zu Viva Piñata und Viva Piñata Trouble in Paradise. Es gab ja zwei Teile und auch ein sehr einzigartiges Spiel, würde ich sagen. Also es ist, was man da macht, man baut so einen Garten auf.
Man lässt Piñatas bumsen. Mehr ist es doch nicht, du Sau.
Man baut einen Garten auf.
Okay,
wenn du meinst. Ach so nennt man das heute, ja.
Okay. Ja, so nennt man das heute. Genau, und dann kommen diese Piñatas und die muss man dann paaren, um andere Piñatas zu
bekommen. Sag ich doch.
Und ich habe das gar nicht nochmal gespielt auf der Collection bisher. Ist eins dieser 360-Spiele, die ja ein bisschen merkwürdig in diese Collection integriert sind, indem sie sich dann installieren und die dann separat irgendwie hast.
Du musst aus der Collection raus, um die 360er-Spiele zu spielen. Ja, genau. Und dann kannst du quasi wieder zurück, aber du lädst quasi ein neues Spiel in dem Moment, ja.
Genau, weil das halt über diese Xbox 360 Backwards Compatibility, die es jetzt gibt, irgendwie läuft. Und aber sehr cooles Spiel, weil man, es ist ja so, dass man halt eigentlich erst rausfinden muss, welche bestimmten Dinge da sein müssen im Garten. Also musst zum Beispiel, meinetwegen musst du Äpfel haben, damit ein bestimmtes Tier kommt. Also musst, glaube ich, immer drei Sachen haben. Oder es ist, glaube ich, auch unterschiedlich, je nachdem, welches Tier. Das kommt dann halt irgendwann und dann sind bestimmte andere Sachen auch zu erfüllen, damit es auch da bleibt in deinem Garten, damit es sich da ansiedelt. Und dann musst du eben auch rausfinden, welche Tiere du dann paaren kannst. Und dann gibt es ja auch später, ich weiß gar nicht mehr genau, ob das im ersten Teil auch schon war, im zweiten Teil auf jeden Fall, gibt es ja dann diese Möglichkeit, irgendwie so Cross-Species auch die Leute zu paaren. Irgendwie, ich glaube, das Schwein mit dem Storch oder sowas. Und dann kam irgendwie so ein Glitzerschwein dabei raus oder sowas.
Ja, das ist auch eine geile Idee gewesen, mit Piñatas dieses Spielkonzept zu machen und nicht mit echten Tieren. Piñatas, wer das nicht kennt, sind ja diese mexikanischen, bei Geburtstagsfesten werden aus Pappmaché so Tiere aus Papierfetzen zusammengekleistert und die werden mit Süßigkeiten gefüllt und das Geburtstagskind haut ja dann mit verbundenen Augen quasi, versucht es, diese Piñata zu treffen und die Eltern ziehen es dann mit so einer Schnur immer hoch und wenn es dann platzt, dann fallen die ganzen Süßigkeiten raus und alle Kinder dürfen sich runterstürzen und die Süßigkeiten aufsammeln. Hat in dem Spiel ja quasi gar nichts damit zu tun, aber ich finde es so geil, dass diese Piñatas rumrennen und auch wirklich so diesen Look haben, wie diese Pappmaché-Viecher mit diesen Zetteln, die so im Wind wehen und so.
Ja, das sieht sehr, sehr cool aus. Aber es hat schon was damit zu tun. Es gibt ja noch diese Ruffians, die da rumlaufen. Das sind quasi die Bösen, die versuchen, deinen Garten zu zerstören. Und die können ja auch die Piñatas hauen. Und dann gehen die auch irgendwann kaputt und dann liegen da auch Bonbons rum.
Ja, okay, stimmt, ja.
Also das ist da durchaus auch mit verbaut. Also im Prinzip ist es ein Aufbaustrategiespiel, kann man sagen. Aber in einer etwas anderen Art. Bis halt, wenn man bei Banjo-Kazooie schon Karies bekommen hat, dann wird dann wie bei Piñata einem die Zähne rausfallen.
Aber die muss ich unbedingt mal nachholen. Die waren so, es waren relativ verlaunched Titel, glaube ich, gell?
Wie bei das Piñata. Erste kam sehr, sehr früh raus, ja. Aber der zweite Teil gehört ja zu den spätesten Spielen der Collection. Mhm. Das kam, glaube ich, so 2008 oder 2009 oder so raus.
Die habe ich irgendwie nie angeschaut damals.
Ja. Muss die sind super. Machen. Also empfehle ich auch ganz dicke. Auch so, sind auch Spiele, wo man sehr gut in Simulationsspiele so einsteigen kann. Die sind sehr, sehr einsteigerfreundlich. Machen es dir auch wirklich sehr leicht, weil die so charmant sind.
Also ich meine, Kids mal zeigen, glaube ich.
Ja, absolut. Auch für jüngere Spieler ganz cool. Also wenn man jetzt nicht nur wegen des süßen Looks und allem, das ist also auch, weil das Spiel es dir sehr leicht macht, die Mechanismen zu begreifen. Also es ist vom Game Design total gut. Hat eine sehr angenehme Schwierigkeitsstufe, Anstieg. Also du kommst da sehr gut ins Spiel rein, wirst dann aber nach und nach immer weiter gefordert und so. Und das Spiel gibt dir auch immer ein ganz gutes Feedback. Das finde ich sehr, sehr nett. Und du hast auch immer das Gefühl, dass du für deine Sachen auch belohnt wirst. Also du kriegst halt immer genug Belohnung zurück, um weiterspielen zu wollen irgendwie. Also was ja bei so Aufbausimulationen nicht immer so ganz der Fall ist. Und ist auch nie zu leicht. Also du hast immer noch so das Gefühl von Verlust, weil irgendwann liebt man ja seine Piñatas. Es ist ein bisschen makaber, weil man sie ja auch teilweise opfern muss oder beseitigen muss. Also man schlägt sie mit der Schaufel tatsächlich auch zu Brei. Und das ist schon ganz cool. Also wirklich sehr, sehr schönes Spiel. Cool. Genau. Den zweiten habe ich jetzt nicht gespielt, nur den ersten. Aber den ersten kann ich wärmstens empfehlen. Ich weiß nicht, was ist meine zweiten anders?
Was aber sehr, sehr traurig ist, wenn die Piñatas krank werden und dann so ganz jämmerlich weinen.
Das muss man echt mal hinkriegen in so einem Aufbauspiel.
Halt ja, aber so das kann viel, Rare halt auch einfach.
Ja, so. Also so viel Empathie. Und ich finde auch technisch gesehen eins der coolsten Rare-Spiele, weil sie haben diesen Papierlook richtig geil hinbekommen. Also sieht auch heute noch extrem cool aus.
Ja, auf jeden Fall. Ja, der zweite, ich weiß es auch gar nicht mehr, was genau die Unterschiede waren. Ich glaube, es gab einfach ein paar neue Piñatas und ich glaube auch eine Handvoll neue Features. Aber im Prinzip sind die auch ähnlich. Aber man kann auch gut beide spielen, weil eben auch ganz viele neue Piñatas dazu kamen im zweiten Teil.
Apropos Belohnung, weil du es gerade gesagt hast, für Gamerscore-Fans, nenne ich es jetzt mal, für Gamerscore-Jäger, das ist besser, steht ja ganz groß vorne drauf, irgendwie 10.000 Gamerscore-Punkte zu holen. Für 30 € ist es ja kein schlechter Deal. Die Sachen, die man zum Beispiel, wenn man Viva Piñata schon auf der 360 gespielt hat, das ist ja trotzdem noch der gleiche Xbox Live-Account, die hat man dann quasi schon. Also man kann jetzt nicht nochmal für Viva Piñata, dadurch, dass es ja über diese Emulation, die Backwards Compatibility läuft, nicht nochmal diese Gamerscore abstauben, sondern die hat man dann schon. Also nur so als Ergänzung für die Info. Aber natürlich für die ganzen Sachen, die erstmalig jetzt auf der Konsole erscheinen, wie eben auch diese ganzen 8-Bit-Geschichten, kann man überall noch Gamerscore und sowas abstauben. Man kriegt allein schon jedes Mal Gamerscore, wenn man irgendein Spiel zum ersten Mal startet, zum Beispiel. Also auch für Gamerscore-Jäger durchaus eine interessante Collection.
Ja.
Jo. Micha, wir müssen noch mal was Kontroverses sagen, nämlich Perfect Dark hat ja durchaus einen sehr sehr guten Ruf. Und ich glaube, es waren sich alle einig, dass Perfect Dark Zero, der Nachfolger, mit das schlimmste Produkt ist, was Rare je gemacht hat. Da bist du aber anderer Meinung.
Absolut. Also vorab habt ihr im Chat gefragt, was so meine Lieblingstitel sind. Ich kann mich schwer entscheiden, weil es sind ziemlich viele geile Sachen drauf. Ich glaube, ich würde dann irgendwo landen bei Cameo, was auch nicht so gut ankam übrigens, wie Grab by the Ghoulies, was auch nicht so gut ankam übrigens, was übrigens sehr gut portiert ist, wollte ich nur mal ganz kurz abschließend sagen, bevor jemand was sagt. Grab by the Ghoulies ist Breitbild, der einzige Xbox 1 Titel, der drauf ist, sieht heute noch mega geil aus, weil sie diesen Cell-Shading-Look haben und
ich sag doch, Cell-Shading altert immer gut.
Absolut. Und dieses Spiel sieht so cool aus. Was nicht so gut gealtert ist, sind so diese Dialoge zwischendurch. Das unterbricht das Spiel noch zu stark. Da muss man eine Weile spielen und ein bisschen die Zähne zusammenbeißen am Anfang, weil da wird viel erklärt und so cool sind die Texte jetzt auch nicht. Aber das würde ich echt nochmal empfehlen. Also man hört immer, Grab by the Ghouls ist so ein Kackspiel, stimmt überhaupt nicht. Ist richtig witzig und auch heute noch total gut. Aber ich finde Perfect Dark, die beiden Perfect Darks, ziemlich gut. Also das erste ist, glaube ich, erhaben. Ne? Ich glaube, das müssen wir ja gar nicht weiter diskutieren. Das ist wie GoldenEye, nur besser.
Was?
Also ich bin ganz ehrlich, ich mag GoldenEye
nicht so besonders. Boris Perfect Dark?
Was, bitte?
Hat Boris eine Meinung zu Perfect Dark?
Ja, Perfect Dark ist fantastisch. Ich würde nicht sagen, dass es besser ist als GoldenEye, aber es ist sehr, sehr nah dran.
Ja, gut, das ist Geschmackssache. Also ich mag James Bond nicht so sehr und deswegen hat mir GoldenEye eigentlich nie so richtig viel gegeben. Der Vielspieler war natürlich legendär. Deswegen, das war auch der einzige Grund für mich, GoldenEye zu besitzen. Aber so das Singleplayer hat mich irgendwie nie so abgeholt.
Hallo,
aber
das war ein goldenes Modul.
Ja, super. Das ist sozusagen das Spiel auch besser, weil es Gold angemalt ist. Aber Perfect Dark hat mich damals auch richtig gut abgeholt. Und ich finde auch diese 360-Neuauflage, die ist super cool angepasst. Man hat immer noch so diese Nintendo 64-Floatiness, nenn ich es mal. Also man fluffelt so ein bisschen schwammig durch die Gegend. Man
fluffelt durch die Gegend.
Ja, wie soll ich das beschreiben?
Also ich weiß aber genau, was du meinst.
Ja, ja, es hat so,
also ich, man schwammelt nicht, so rum irgendwie.
Ja, man hat, ich weiß nicht, was es ist, aber irgendwie schwimmt Joanna Dark. Man hat das Gefühl, es ist ein Unterwasserspiel. Ja. Obwohl sie ja gar nicht schwimmt. Und das ist irgendwie mit drin, aber gleichzeitig hat man diese komfortable Dual-Stick-Steuerung. Ist schon fast so einfach. Also ich fand es damals, weil ich das auch nie gecheckt habe mit diesem Nintendo 64 Steuerungsnupsi, diese Spiele zu spielen, habe ich das fand ich es ziemlich schwer damals und habe diese Zoom-Funktion und das genaue Ziehen wirklich sehr intensiv genutzt, weil ich die Dummheit der KI dann ausgenutzt habe. Also ich habe eigentlich versucht, immer um die Ecken zu linsen und so weiter. Heute kann man da eigentlich relativ straight durchballern, aber es macht Bock.
Und es sieht erstaunlich gut aus mit der neuen, also so mit Kantenglättung und so, gell? Das sieht also recht hübsch aus. Auch so die Gesichter, man erkennt zwar schon so, dass es du hast so einen klobigen Charakter und dann hast du so ein bisschen eine schönere Textur oben auf dem Gesicht drauf geknallt, aber das war halt so der N64-Style, was halt so GoldenEye damals State of the Art war irgendwie, gell? Aber genau. Es sieht irgendwie noch charmant aus, finde ich.
Also das Level-Design ist ein bisschen konfus, finde ich, muss ich sagen. Also ich war, also das fängt ja auch irgendwie an in so einem Hochhausgebäude, wo alles irgendwie verglast ist und irgendwie sieht jedes blöde Stockwerk gleich aus und also da merkst du schon einige Limitierungen, so geil ist es nicht. Aber je weiter man ins Spiel kommt, desto besser wird's auch tatsächlich und die Baller-Action ist erhaben. So in den Raum zu kommen als Joanna Dark und dann Double Guns in der Hand zu haben, also zwei Waffen und dann alles umzunieten und dann, man hat so das Gefühl, die fahren alle in Zeitlupe. Die hatten so, also für Nintendo 64-Verhältnisse sehr, sehr ausgedehnte Todesanimationen, die drehten sich dann so wie in so einem Western im Kreis und ließen ihre Waffe dann so im Fallen, die dann physikalisch korrekt durch den Raum flog und das dann so bei 3-4 Leuten, ja, das war schon cool. Und man kam sich halt auch vor, so ein bisschen wie bei Nobody Lives Forever, weil du ja diese Agentin spielst, nur im Science-Fiction-Universum. Super Spiel. Boris, ich hab dich gerade unterbrochen. Entschuldige.
Genau, ich wollte nur sagen, dass das in der Neuauflage fast besser aussieht als Perfect Dark Zero. Mhm. Oder?
Gefühlt, ja.
Sieht auf jeden Fall klarer aus. Aber und das bringt uns zu Perfect Dark Zero. Ich mag das Spiel total. Das ist natürlich nicht so gut wie das alte Perfect Dark. Und ich will gar nicht sagen, dass es das beste Spiel der Welt ist. Aber für mich persönlich, ich finde den Stil total cool. Ich mochte total diesen Sci-Fi-Techno-Hip-Style. Ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Es ist alles so trendy irgendwie. Also du hast, Joanna Dark hat nicht mehr so dieses nüchterne Science-Fiction-Design, sondern man hat ja tatsächlich auch mal ein Outfit gegeben. Und den ganzen anderen Figuren, die haben alle so ein total schrilles Outfit. Das erinnert ein bisschen an das fünfte Element, finde ich. weil diese Kostüme irgendwie völlig durchgeknallt sind. Das mochte ich total. Ich mochte die Musik bei Perfect Dark Zero sehr. Die war sehr treibend, war sehr cool komponiert, hatte immer noch so einen Agentenflair und war immer noch sehr elektrolastig. Ich mochte für damalige Verhältnisse, weil heute gibt es etliche Spiele, die das überholt haben, mochte ich das Level-Design total. Das hatte so ein bisschen was von Deus Ex, weil man verschiedene Möglichkeiten hatte, Sachen zu lösen. Man konnte auch Hintergänge entdecken und hatte mehrere Lösungswege. Ich mag das Waffenfeedback. Also ich finde, so wie sich die Waffen anfühlen, total cool. Es gab dann später so Gegner, die haben Rüstung zum Beispiel. Man musste dann die Rüstung vom Körper runterschießen und das fühlte sich einfach richtig gut an. Und ja, die Geschichte ist scheiße, aber das war bei Perfect Dark 1 auch jetzt nicht so der Knaller. Und insgesamt mag ich so auch so dieses Floaty-mäßige, weil sie haben das ein bisschen versucht zu übernehmen, so dieses leicht schwammige, weil Joan of Arc ist nicht so schnell, sondern auch sie schwubbelt so ein bisschen wie ein Stück Seife durch die Landschaft. Aber irgendwie trägt das zu diesem Spielgefühl bei. Das ist ganz merkwürdig. Und ich finde, das ist total einzigartig. Das ist mehr so ein Bauchgefühl bei Perfect Dark. So, weil natürlich gibt es etliche Spiele, das war ja damals ein Launch-Titel, die es dann über die Jahre besser gemacht haben, irgendwie so. Aber ich habe es dann direkt am Anfang direkt mal eingelegt, auch weil ich neugierig war, wie sie 360-Spiele auf der Xbox One emulieren. Und das klappt auch sehr gut. Also mir ist jetzt kein großer Unterschied aufgefallen. Und da fand ich halt so den ganzen Style und so diesen ganzen Flair fand ich total super. Und was mir zusätzlich noch sehr gut gefällt und was ich finde, das könnten sehr viel mehr Spiele machen, man hat damals schon den Eindruck gehabt, wirklich einen Charakter zu spielen. Also oft waren so Ego-Shooter immer so Ich-Perspektive und da ist nichts. Und was mir schon bei dem alten Perfect Dark gefallen hat, dass du immer so natürlich deine Hand noch mitgesehen hast, aber hier war das so, sobald du in Deckung gegangen bist oder sobald du eine Leiter bestiegen hast oder so, fuhr die Kamera raus und hat dann einen Spielcharakter gezeigt. Und das hat mir damals sehr gut gefallen und ich finde, das trägt auch dazu bei, dass man sich ein bisschen stärker mit der Spielfigur identifiziert, außer dass es halt einfach eine freischwebende Kamera ist, die so eine 3D-Welt geht. Das fand ich immer ziemlich cool. Als ich dann nämlich diese Top 30 Listen gesehen habe und fast alle haben Perfect Dark Zero auf den letzten Platz gestellt, habe ich gedacht, nee. Habt ihr euch mal die alten Uralt-Spiele mal angeguckt? Also es müsste irgendwo Mittelfeld sein. Und also ich würde es irgendwo bei Platz 15 oder so vielleicht anordnen, weil vom Design her und so sind wahrscheinlich die Kazooie-Spiele objektiv betrachtet besser, aber es ist tatsächlich eins meiner Lieblingsspiele, dieses Perfect Dark Zero.
Siehst du, hast du wieder deine Hidden Gems jetzt untergebracht, selbst in aber dieser Kollektion.
Ja, und selbst wenn man die.
Das ist so furchtbar.
Wenn du ja, es funktioniert nicht richtig.
Ja, es funktioniert nicht richtig, ist aber so ein zentrales Spielelement im Endeffekt.
Das ist total komisch. Also viele Sachen funktionieren auch bei Perfect Dark Zero überhaupt gar nicht, aber ich mag das Spiel trotzdem. Also viele Sachen sind, wie gesagt, viel besser. Ich fand es ein bisschen schade. Ich weiß auch nicht, woran es liegt. Also ich habe das Gefühl schon gehabt, dass die unbedingt zum Launch fertig werden mussten mit dem Spiel, weil viele Ungereimtheiten gibt. Es gibt auch Balancing-Probleme. Es gibt in späteren Leveln gibt es halt echt so Stellen, da kotzt du nur, weil das einfach unglaublich schwer ist. Aber irgendwie habe ich das Spiel dann trotzdem durchgeschafft und der ganze Stil, den fand ich sehr, sehr cool. Also ich würde mir wünschen, dass es vielleicht irgendwann mal eine neue Version von Perfect Dark gibt.
Aber erst Blast Corps.
Ja, okay.
Blast Corps. Und Conker. Ja, brauchen wir auch ein neues.
Brauchen wir dringend
ein neues. Ganz viele neue Sachen, oder? Ja. Also von Rare, weil die sind ja, also wenn die Sammlung 1 zeigt, ist, dass Rare auf jeden Fall mal die Chance verdient hätte, ein paar neue Sachen zu bringen.
Ja gut, sie haben jetzt ja ein paar Sachen neu angekündigt. Also dieses Sea of Thieves kommt ja irgendwie groß raus. Mit diesen Piratendingern, wo man bei der E3 jetzt nicht so genau wusste, wird das irgendwie ein MMO oder.
Ja.
Aber das hatte zumindest wieder diese Welt, die Rare irgendwie machen kann. Also ich finde so vom Charakterdesign und Weltendesign hatte schon ein sehr, sehr ansprechendes Gefühl mir wieder geweckt, aber MMO hat mich halt irgendwie abgeschreckt. Aber
ist denn, jetzt habe ich noch eine Frage an euch, dieses Nuts and Balls, ne? Das habe ich jetzt zum ersten Mal, also das letzte Banjo-Kazooie-Spiel, habe ich jetzt zum ersten Mal in der Collection gespielt und ich habe immer gelesen, das soll so furchtbar scheiße sein und hätte alle enttäuscht und dann habe ich es gespielt und fand es zum Schreien.
Also ich hab's nicht gespielt, ne? Positiv zum Schreien. Also ja, ich habe es damals gespielt, ich fand es super, weil es ist halt auch so ein super einzigartiges Spiel, würde ich sagen. Es hat halt nicht viel mit den alten Banjo-Kazooies zu tun, aber es ist irgendwie diese Mechanik, dass man da so die verschiedenen Autos zusammenschrauben muss und diese Teile erst finden muss,
um dann
irgendwelche Aufgaben und Rätsel zu lösen. Das ist eigentlich total super. Also mag das Spiel, mochte das damals halt auch schon sehr gerne und habe nie verstanden, warum das so verrissen wurde. Ich glaube, da war halt dieser Part, dass es halt innen war, Rare zu verreißen. War, früher war alles besser. Weil ich finde tatsächlich bis auf Perfect Dark Zero keins der neuen Rare-Spiele wirklich, wirklich schlecht. Also auch Cameo oder Grab by the Ghoulies sind alles gute Spiele. Also auf keinen Fall kann man die so verreißen, finde ich. Also auch damals konnte man die nicht so verreißen. Das macht, hat keinen Sinn gemacht.
Aus meiner
Sicht.
Ja, vor allem sieht diese Nuts and Bolts auch fantastisch aus. Also auch heute noch, ne? Das hat so total coole, also wirklich zusammengeflickte Welten. Darf man wörtlich nehmen. Das sind, also ich bin da irgendwie, die zweite Welt ist irgendwie so eine, das sieht aus wie bei Little Big Planet eigentlich. Das sind dann so Flicken auf dem Boden und die bilden dann die Hügel und so. Und ich finde auch dieses Selbstreferenzielle ziemlich cool, weil das Ganze wird zusammengehalten von einem Charakter, der heißt Game Master. Und das ist tatsächlich ein Bildschirm mit einem Umhang, wo auf dem Bildschirm irgendwie Pong drauf ist. Und der gestaltet das Spiel, in dem du dich befindest. Und da wird ständig auf die alten Rare-Titel so Bezug genommen irgendwie. Und die mocken sich auch die ganze Zeit. Also, und das ist auch geil, wie das Spiel anfängt. Da sind Banjo und Kazooie sind fett, weil sie seit 10 Jahren kein Spiel gemacht haben und sitzen in ihren Sessel und machen nichts. Geil. Und dann musst du erstmal, und dann läufst du die ersten Meter und er ist dann auch nur am Keuchen und sagt so, oh mein Gott, ich muss irgendwas tun. Und der Game Master, und das ist super witzig, da habe ich mich kaputt gelacht am Anfang. Ja. Und spielt sie auch wirklich gut. Aber da ist mir aufgefallen, dass die 360-Emulation so ein bisschen an die Grenzen kommt, weil in der Stadt hat es schon arg geruckelt.
Also ich habe es jetzt nicht nochmal gespielt, ich habe es wirklich damals auf der 360 halt durchgespielt, aber ja, vielleicht wird das ja auch noch besser. Also das sind ja jetzt auch die ersten, ja. Emulation kam ja auch irgendwie so mehr oder weniger zeitgleich jetzt mit dem Spiel raus, ne? Also die ist, oder beziehungsweise sie ist ja noch nicht raus, sie ist nur in der Preview.
Ja, genau. Das ist ja das erste Spiel, wo es quasi aktiv genutzt wird.
Genau, genau. Ich war halt vorher schon in dieser Preview und da ist es ja auch so gewesen, dass quasi die Titel, die jetzt laufen, sind auch so ziemlich die Rare Collection. Mhm. Also es laufen, glaube ich, noch so 2, 3 andere Spiele. Ich glaube, jetzt irgendwie Shadow Complex ist vor kurzem dazugekommen. Aber sonst sind das wirklich diese Rare Collection Spiele. Also ich denke mal, das wurde da auch dafür entwickelt und jetzt, das lief halt jetzt gerade so, deswegen kann die Rare Collection halt rauskommen. Aber da wird sich sicherlich noch was tun, denke ich.
Performance.
Bis es dann halt auch, ich glaube im Winter irgendwann mal kommt es ja dann auch für alle als offizielles Feature. Und ich denke mal, bis dahin wird es noch ein bisschen besser werden. Aber das ist bestimmt auch nicht leicht, weil also so alt ist die Xbox 360 ja jetzt noch nicht. Und man muss halt eine komplett andere Hardware im Endeffekt emulieren auf dem ist ja eine komplett andere CPU-Architektur gewesen.
Ja, die ja deutlich weiter weg von der PC-Struktur, die wir
jetzt haben. Genau, und die 360 hatte ja auch, glaube ich, irgendwie 2 oder 3 CPUs und so. Also das ist auch ein relativ komplexes Unterfangen, glaube ich, die überhaupt emuliert zu kriegen. Von daher.
Und dafür läuft es ganz gut, ja.
Ja, dafür, dass sie es überhaupt hingekriegt haben, ist total geil. Und das auch nach dieser kurzen Zeit, das ist schon echt beeindruckend.
Genau, ja.
Einziger Wermutstropfen, aber es ist natürlich auch so spielerisch verpackt, es passt zu dieser ganzen Kollektion, aber ich hätte jetzt zum Beispiel mir auch gewünscht, irgendwie eine Möglichkeit zu haben, diese ganzen Videos direkt zu gucken. Also man hat ja keinen Einfluss darauf, welche Videos in welcher Reihenfolge freigeschaltet werden. Man spielt halt einfach, sammelt dann diese Stempel für verschiedene Dinge, die man innerhalb dieser Rare Replay Collection tut und dann schalten sich nach und nach Videos frei. Aber ich hätte mir zum Beispiel auch einfach gewünscht zu sagen, hey, ich möchte jetzt einfach nur mal ein Hintergrundvideo sehen zu Perfect Dark Zero zum Beispiel, ja, und wissen, was sie da sagen. Aber da musst du dann halt einfach warten, bis dieses Video dann freigeschaltet wird. Aber die Videos, die ich jetzt schon sehen konnte, die sind wirklich, wirklich toll gemacht. Und das ist, glaube ich, auch das, wo am meisten Arbeit jetzt reingeflossen ist während dieser Collection, weil, wie gesagt, an den Spielen haben sie nicht so viel gemacht. Aber diese Videos scheinen wirklich nur dafür produziert worden zu sein und gehen so ein bisschen in die Richtung, was so Double Fine auch gemacht hat, gell? Also es sind verschiedene Entwickler, verschiedene Grafiker, Designer, Leute, die früher bei Rare gearbeitet haben, alte Konzeptzeichnungen und kleinere so Interviews, nicht jetzt so journalistische Interviews, sondern halt wie so ein Filmteam halt eigenproduzierte Filmvideos produziert für so ein Team. Ihr wisst, was ich meine, gell? Alles ist awesome, alles ist super, alle sind happy und glücklich. Also da darf man...
Stimmt ja auch.
Ja, ja, klar, aber da darf man jetzt keine Hintergrundinformationen erwarten, die irgendwie, wo Journalisten irgendwas rauskitzeln oder wo auch mal irgendwie kritische Töne genannt werden. Sie zelebrieren sich natürlich auch zu Recht komplett selber in diesen Videos. Also alles awesome.
Aber es gibt schon ganz coole Sachen in den also ich habe jetzt noch nicht so viel geguckt, aber ich habe jetzt das Making-of von Blastcore geguckt und das ist schon recht cool, wenn man da auch so Preview-Videos sieht, wo es dann irgendwie diesen Skorpion noch gibt.
Ja.
Das hatte ich schon wieder vergessen und das sieht total geil aus in diesem Preview-Video und du denkst, warum hat es diesen Skorpion nie gegeben? Und dann irgendwie zum Schluss des Videos sagt dann einer von den Leuten halt irgendwie, ja, dieser Skorpion, der sah ja super cool aus, aber der war eigentlich total scheiße, weil der konnte nix.
Also es echt, das macht total einfach Spaß. Ja, gerade ja, für die Spiele, die man selber mag oder zu denen man auch einen Bezug hat, weil man sie selber in der Kindheit vielleicht gespielt hat, die Videos zu gucken, machen total Spaß. Aber es ist halt ein bisschen doof, dass man sie sich nicht irgendwie aussuchen kann oder dass man, sie hätten es ja vielleicht so machen können, dass man einfach eine Übersicht hat aller Videos und dann gibst du halt die Stempel dafür aus, weißt du? Aber manche Videos interessieren mich jetzt halt nicht so.
Man muss ja sowieso alles spielen und durchspielen in der Collection. Von daher ist es okay, dass dann
mit welcher Zeit hat
man dann eh alle Videos.
Na gut.
Aber was, ist auch schön sehr, gemacht. Was auch sehr cool ist, sind diese Videos zu den unveröffentlichten Sachen.
Mhm.
Das ist, fand ich super interessant, weil sie unter anderem da auch an einem Horrorspiel gearbeitet haben und das nie rausgaben und es sah so gut aus. Und viele andere coole Sachen, zum Beispiel Cameo 2, sollte es irgendwann mal geben. Und das sind so Dinge, von denen wir nie etwas wussten. Und die sind halt ziemlich, das finde ich cool, dass sie halt auch viele Informationen haben zu Sachen, die wirklich nicht ans Tageslicht getreten sind bisher. Und da ist diese ganze Videosektion, ich glaube, Never Seen heißt die auch tatsächlich, die ist echt super geil. Also fand ich am interessantesten von allen.
Was mich tatsächlich nochmal interessiert hätte, das wahrscheinlich nicht drauf wäre, die Story von Star Fox Adventures, die war ja auch sehr umschlungen, wo es ja ursprünglich, glaube ich, fürs N64 auch rauskommen sollte, als so ein Dinosaurier-Spiel und dann wurde es irgendwann mal verschoben, tausendmal. Und die Geschichte gibt es ja auch bei vielen Rare-Spielen, bei Conker ja auch, dass es dann eben komplett anders war. Und ich glaube, das ist die Videos sind auch deswegen interessant, weil Rare eben auch ewig lange gearbeitet hat an vielen von den Spielen und dass sich da eben auch sehr viel getan hat in so einer Entwicklungsgeschichte von einzelnen Spielen einfach.
Ja. Mhm. Also sehr cool. Super spannend. Ja.
Was vielleicht noch eine ganz nette technische Information ist, dass tatsächlich alle Spiele auf der Disc drauf sind.
Ja, da hast du ja erst ein bisschen auf Twitter gemosert, gell?
Genau. Daran habe ich den wagemutigen Selbsttest gemacht und mich mal für eine Zeit lang vom Internet entkoppelt. Also das ist so ein bisschen, als würde man sich vom Tropfen nehmen.
Vom Tropfen?
Vom
Lusttropfen.
dann tatsächlich mal alles wieder deinstalliert und dann die Rare Collection dann wieder neu reingelegt und alles installiert. Und es ist tatsächlich alles auf der Disc drauf. Also wenn wir in 20 Jahren noch eine funktionierende Xbox One haben, kann man das theoretisch spielen. Was aber runtergeladen wird und was tatsächlich zu beachten ist, sind die Updates zu den jeweiligen Xbox 360 Spielen. Mhm. Weil, ihr habt es ja gerade gesagt, die ganze Emulation ist jetzt gerade so eine Work-in-Progress-Geschichte und der Emulator selber wird auch irgendwie noch aktualisiert. Und es ist nur eine Vermutung. Ich rate mal so ein bisschen ins Blaue, aber ich glaube, dass jedes Xbox 360 Spiel mit dem eigenen Emulator kommt, mit den eigenen Einstellungen, mit den richtigen Parametern, damit das ganze Ding auch läuft. Und dieses ganze Paket, das wird dann komplett neu runtergeladen. Das ist also jetzt nicht so ein inkrementelles Backup, dass da irgendwie für 100 Megabyte ein paar Dateien ausgetauscht werden, sondern man lädt echt komplett das ganze Spiel nochmal neu runter. Und das ist eine Menge. Also wenn man die jetzt neu kauft und einlegt, dann muss man schon damit rechnen, dass man da einen satten Batzen Daten runterlädt. Aber an und für sich ist im Gegensatz zu der Halo Collection auch mal alles drauf.
Ja. Nur die N64-Spiele, die kommen per E-Mail nachgeschickt.
Ja,
per E-Mail-Attachment.
Genau. Die werden per SMS an dein Handy gesendet und dann musst du den Code abtippen.
Also die Emulation alleine ist ja auch relativ groß. Das sind auch irgendwie so 5 Gigabyte oder sowas. Ich glaube, da sind halt auch einfach Assets und sowas eventuell tatsächlich drin, die sie irgendwie austauschen in den einzelnen Spielen.
Ja, da wird halt eine Xbox und der Boris mitgeschickt, ne?
Genau.
Also der andere Boris.
Aber auf der Xbox One kann man das ja sowieso nicht unterscheiden, ob was runtergeladen wird oder auf der Disk ist. Diese Installation von der Disk ist so langsam.
Das stimmt leider, ja.
Ja, aber es ist löblich, dass eben das Ding wird auch noch in 10 Jahren, 15 Jahren funktionieren, wenn man es quasi auf dem Flohmarkt
in 150.
In Retro.
Ja, ich meine, ist ja auch eine berechtigte Frage für Leute, die sowieso schon alle Module und so haben, ne? Also die wollen ja schon dann das komplette Ding irgendwie dann haben, so auf Disk oder whatever. Und das ist also eine sehr beruhigende Information. Ja,
alles richtig gemacht.
Ja. Ich werde mein Blastcore-Modul trotzdem behalten.
Sollte man.
Ja.
Gut. Also, schönes Ding. Kann man sich zulegen, sollte man sich zulegen. Klar, Xbox One exklusiv, aber lohnt sich auf jeden Fall, wenn man Xbox One-Besitzer ist. würde ich sagen.
Alle anderen spielen Probe.
Ja, alle anderen gehen mal los und holen sich eine Xbox, genau. Danke, Boris, für deinen Besuch.
Ja.
Und ihr könnt
wieder mal da zu sein.
Ihr könnt gerne in den Kommentaren auch noch sagen, was euer Favorit war oder mich würde ja freuen, wenn Micha so richtig zusammengestaucht wird und lauter Perfect Dark Zero Hate Geschichten ankommen, ja.
Das wäre so, das wäre, also ein bisschen witzig wäre das schon.
Ich finde ja, es müssen irgendwie noch Jetpack-Fans kommen, weil ich finde das Spiel eigentlich auch ganz nett. Vor allen Dingen das Jetpack Refuel, das habe ich gerne gespielt damals auf der 360, tatsächlich.
Ja, das ist von den alten noch das Beste, würde ich sagen.
Ja, ja. Aber knapp. Ja.
Na. Gut. Das ist auf jeden Fall besser als Perfect Zero.
In diesem Sinne.
Warum hassen das alle? Ich verstehe das überhaupt gar nicht.
Wir machen jetzt Schluss an der Stelle.
Bis morgen. Müssen wirklich mal.
Und während die Herren noch munter weiter diskutieren. Tschüss.
Tschüss. Ciao.